Willkommen. Wir sind hier zusammengekommen, um unser geistiges Potenzial, die herausragendste geistige Fähigkeit, die uns grundsätzlich und absolut von allem anderen Lebenden unterscheidet, nämlich unser Bewusstsein, zu kultivieren, zu aktivieren, zu erweitern und zu erfahren und zu lernen, was es für Auswirkungen macht, wenn wir eben in diesem Bewusstsein sind. Wir haben gestern damit begonnen, ja, einen Weg zu finden, zu diesem Bewusstsein zu kommen oder es genauer zu erfassen, es zu erleben. Wir sind immer im Bewusstsein, aber wir könnten dann so im täglichen Leben nicht sagen, das ist es jetzt. Und so ist dann der erste Schritt, den wir auch gestern gelernt haben und den wir immer wieder in unserem täglichen Leben ausführen müssen, der, dass wir einen Raum schaffen, in dem wir sonst nicht aktiv sind. Ganz sicherlich einen Raum, in dem wir nicht durch Bewusstsein, durch geistige Zustände gedrückt sind, in dem wir in Not sind, in dem wir im Überlebensmodus sind, sondern wir schaffen einen Raum, in dem es möglich ist, in dieser Weite zu stehen und zu sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns solche Momente suchen, wo wir sagen können, jetzt kann ich zu mir kommen. Es ist für alles gesorgt. Ich habe es auch arrangiert, dass es so sein kann. Ich habe vielleicht das Telefon ausgestellt oder ein Meeting verschoben. Ich habe mal von einem Mann gelesen, der hoch eingespannt ist in seinem Beruf und er hat dann, um sich zurückziehen zu können, nicht nur die Tür zugemacht, sondern außen die Klinke weggenommen. Es konnte keiner zu ihm kommen. Und dann war er sicher. Das machen wir nicht. Aber es ist eine gute Idee. Es macht es eigentlich nur wichtig, dass wir uns als ersten Schritt darum kümmern müssen, dass es auch geht. Und das ist nicht so selbstverständlich in unserem Alltag, in unserem so hochstrukturierten und durchgehenden Alltag. Jetzt sind wir hier und ich lade uns ganz kurz noch einmal dazu ein, diese kleine Übungen durchzuführen. Und wir beginnen damit, dass wir uns bewusst sind. Jetzt bin ich hier. Ich kann es auch innerlich sagen oder einfach nur fühlen. Jetzt bin ich hier. In diesem Raum mit diesen Menschen. Und dann bringe ich mein Bewusstsein, mein Gewahrsein näher zu mir und ich sage, jetzt bin ich mir gewahr, dass mein Körper, dass ich hier bin und hier sitze. Und jetzt mache ich mein Gewahrsein noch etwas enger, wenn man so will, noch etwas dichter. Und ich bin mir meines Atems bewusst. Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Ausatmen weiß ich, dass ich ausatme. In diesem Prozess habe ich nun meinen Geist aus alledem, mit dem er bisher beschäftigt gewesen ist, herausgebracht, hierhin. Ich habe dem Geist einen Fokus gegeben, lege ihn auf dem Prozess des Atems und auf dem Gewahrsein des Körpers ab. Ich ankere den Geist. Und ich kann ganz sicherlich feststellen, dass ich jetzt in diesem Moment an nichts anderes denke. Dass ich nicht mehr in irgendeiner Form mit etwas anderem beschäftigt bin, sondern der Geist ist abgelegt auf dem Atem und auf dem Körpergewahrsein. Und ich kann ganz sicherlich jetzt sagen, jetzt bin ich hier. Körper und Geist vereint. Ich bin einfach da, präsent. Und wir erleben diesen Zustand noch für eine kurze Weile und schließen dann mit den drei Tönen der Glocke ab. Es ist ein sehr einfacher geistiger Prozess, eine ganz einfache Bewegung des Geistes von außen, aus der Verwirrung, aus der Konfusion, aus dem Beschäftigtsein heraus hin zu einem Objekt, auf dem sich der Geist ablegen kann. Und ganz wichtig ist natürlich dabei, dass dieses Objekt nicht eines ist, das uns besonders aufregt. Es kann sogar sehr gut sein, dass der Atem uns ziemlich langweilt nach einer gewissen Zeit, und das ist gut so. Man kann eigentlich ganz viele Objekte nehmen, auf denen sich der Geist ablegt, wenn wir das System verstanden haben. Aber der Atem ist so die klassische Form. Vorausgesetzt, ihr habt keine Atemprobleme, dann müsst ihr ein anderes Objekt nehmen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ja? Es geht also nicht darum, dass wir uns jetzt des Atems unbedingt als einziges Objekt bewusst sein müssen, sondern es ist diese Bewegung des Geistes aus etwas heraus in ein ein Fokussiertsein. Es ist keine Konzentration, das ist mir immer wieder wichtig. Es ist nicht, dass wir anfangen, uns jetzt zu konzentrieren darauf und herausfinden, was das nun ist, dieser Atem, und ob er nun wirklich wohin auch immer fließt und was alles da für Angaben gemacht werden. Nichts dergleichen. Es ist ein ganz einfaches, ganz ruhiges und, wenn man so will, liebevolles Verbundensein mit einem Prozess, in diesem Falle dem Atem, ja, den ich nicht weiter betrachte. Dem Buddha war das, von dem diese ursprünglichen Anweisungen stammen, ganz wichtig, dass er gleich hinterher gesagt hat, ob ich nun lang einatme oder kurz einatme, das ist nicht der Punkt, ja, sondern ich bin mir lediglich bewusst, dass da etwas ist. Wir erleben dann also eine gewisse Vereinfachung unseres geistigen Zustandes. Und ich für mich erlebe das als ein Dasein, als ein Gesammeltsein, sagt man auch. Ja? Eine gewisse gesammelte, ruhige Energie, geistige Energie. Das zu erleben ist zunächst erstmal das Wichtigste. Das Erleben von Präsenz, ich bin da, ist immens wichtig und für die meisten von uns am Anfang schwierig. Habe ich gestern gesagt, wie fühlt sich das an, präsent zu sein, dann wissen die meisten Menschen nicht, was damit gemeint ist. Deswegen immer wieder üben, immer wieder hinspüren. Aber nicht versuchen, jetzt etwas zu erreichen und sagen, haha, jetzt habe ich's. Dann ist es schon wieder weg. Ich mache das immer im Vergleich mit den Qigong-Meistern. Da bekommst du also irgendeine Übung vorgezeigt und dann machst du die nach und da sagt er, Da denkst du, was noch? Und dann übst du wieder. Und es kann dir passieren, dass du ein halbes Jahr oder ein Jahr lang so irgendeine Übung machst, eine Bewegung machst, eine Geist, so eine Handbewegung, die ist so simpel, dass du gar nicht verstehst, warum der immer Nein sagt. Irgendwas scheint da zu fehlen, aber du weißt nicht, was es ist. Und was es ist, ist das Bemühen, das zu erreichen. Das muss ich doch richtig machen, und das ist es eben nicht. Und eines sagst du, da gesagt, ist mir doch nur völlig egal. Jetzt ist es mir wirklich egal, was der Alte sagt. Jetzt machst du es einfach. Und plötzlich sagt er, das ist es. Ja. Das große, wunderschöne Beispiel ist von dem Erfinder sozusagen, der Begründer des Neurofeedbacks, des FEMI. Und er hatte nun irgendwie gehört und auch verstanden, dass es da eine bestimmte Frequenz, Gehirnfrequenz gibt, die, ihr werdet es möglicherweise kennen, die Alpha-Frequenzwelle ist. Ja? Also die Ruhe und die Stille, das Gesammeltsein, also das, was wir gerade so üben. Und er hatte sich also da voll verkabelt, guckte auf seinen Bildschirm und da ist es, da musst du hin. Und es ging nicht. Und es war also wirklich frustrierend. Ne? Dann hatte er alles zusammengebaut und alles erforscht und alles erkundet. Und da war sie auch, aber die wollte einfach nicht. Die wollte nicht hochgehen. Er kam einfach nicht in den Alpha-Zustand. Und es ist wieder das Gleiche passiert. Wie mit dem Qigong, das ich eben erzähle. Er hat das so oft erzählt. Er sagte, den einen Morgen habe ich gesagt, so, das letzte Mal, aber es wird sowieso nicht klappen. Und da ging es. Es ist mir immer wieder wichtig, dass wir den Druck herausnehmen. Dass wir nicht wollen. Dass wir nichts erreichen wollen. Und ganz liebevoll uns auf etwas einlassen, von dem wir gehört haben. Da sollte es etwas geben, was ich erleben kann. Nämlich Präsenz, Wachsein, Dasein. Und es kann sein, dass ich in einer völlig anderen Lebenssituation plötzlich sage, jetzt, das ist es. außerhalb dieser ganzen Praxis, vorbereitet dadurch. Heute weise ich auf einen zweiten Aspekt hin, der damit verbunden ist. In dem Augenblick, wo ich in diesem Bewusstsein bin, in dieser Präsenz, denke ich nicht. Jetzt versucht nicht zu denken, dann denken wir. Sondern hört ganz einfach, wenn wir ganz still, sozusagen ungewollt mal hinhören, merken wir denken nicht. Ich hatte ja zwar gesagt, da sind dann keine Gedanken, aber das drücke ich nochmal anders aus. Und dann, Moment, hast du das damit gemeint? Keine Gedanken? Heißt das, dass ich nicht denke? Ja, sage ich, das ist es. Ich denke nicht. Vielleicht habt ihr von jemandem, der als großer Weiser auch angesehen wird, mal gehört, Krishnamurti. Krishnamurti hat diesen Zustand, den ich gestern, diesen Geisteszustand, den ich gestern genannt habe, reines Gewahrsein, wahre Natur, Rigpa, hat er genannt, choiceless awareness. Das heißt, ein Gewahrsein, das eben nicht wertet, das keine Wertungen einbaut. Und er hat sich als seine hauptsächliche Praxis ausgesucht, zu gehen. Wohin auch immer ging, er ging. Hat einen Vortrag gehalten und dann war er unterwegs. Ist gegangen. Schnell. Also nicht Plan-Meditation, sondern er ist gegangen. Er ist einfach gegangen. Und ich würde gerne die Gelegenheit nehmen, euch dann in diesen Tagen mal vorzulesen, wie er das erlebt, wenn er so geht. In diesem Fall. Er war oft in der Schweiz, in Sahnen. Und es ist wunderschön, das zu hören. Und ich habe die Tage noch einmal seine Biografie gelesen und er sagte, eines Tages fiel mir auf, wenn ich so gehe, dass ich nicht denke. Da war ich erstaunt. Könnt ihr euch das vorstellen bei diesem Mann? Dann hat er sich gesagt, kann ja gar nicht sein. Jetzt machst du einfach eins, jetzt bemühst du dich zu denken. Das ging nicht. Er war einfach so in diesem Geist der Präsenz, der Bewusstheit, in diesem choiceless awareness, dass da kein Gedanke reinpasste. Und er hat auch das mal später aufgenommen und sagt, ohne ein gestriges Wort, als Erleben. Das ist das Nächste, worauf ich uns hinweise. Wir müssen nicht erschrecken. Das Nicht-Denken heißt nicht, dass wir nicht mehr denken können. Es heißt lediglich, wir werden nicht gezwungen, uns geistig zu bewegen. Große Menschen, die mich immer wieder so auch begeistert haben, wenn ich von ihnen gehört habe, wie zum Beispiel Ramana Maharshi, sagt das jemand? Ja. Ramana Maharshi hatte seinen Ashram neben Sishandri. Ja. Und dieser auch große hinduistische Meister konnte erleben und fühlen, ob andere Menschen denken. Und er hat immer wieder voller Erstaunen gesagt, wenn ich so geistig herübergehe zu Ramana, und der wohnte gleich next door sozusagen, Funkstille. Ganz egal, wann es ist. Der denkt nicht. Und er hat sich immer gewundert. Ich könnte euch viele Beispiele davon erzählen, nur um euch sicher zu machen, das ist nichts Schlimmes, sondern ein ganz natürliches Ergebnis, also ich wach bin, da bin, präsent. Und in dieser Präsenz ist eine andere geistige Bewegung nicht möglich, oder? Worauf ich uns jetzt aufmerksam mache, und das ist mir ganz wichtig, es heißt nicht, dass wir nicht mehr denken können. Es heißt lediglich, wir entscheiden, wann wir denken. Ist das wichtig, ja? Die meisten Menschen bekommen nicht mit, dass das, was dort denkt, nicht sie sind, sondern eine automatische, durchgehende Schleife von Aktivitäten. Wir werden sozusagen gezwungen, geistig aktiv zu sein. Wir sind dem Denken ausgesetzt, sozusagen. Das ist ja auch wieder die erste Erfahrung, wenn wir so eine Meditationszeit machen. Ich weiß nicht, wenn jemand mir sagt, ich meditiere, was er eigentlich damit meint und was er wirklich tut. Ich habe es mir auch abgewöhnt, da zu fragen. Die kuriosesten Geschichten. Meine Form heißt, ich sitze hier, bin offen, bin wach, bin da, präsent, absolut präsent. Dann denke ich nicht. Und dann fragen mich oft genug Leute, ja, heißt die Meditation nicht denken? Habe ich nicht gesagt. Denn wenn ich sage, ich soll nicht denken, setze ich ja schon wieder etwas obendrauf. Ich bin nicht mehr in diesem offenen Präsentsein, sondern sitze schon wieder in einer Forderung, etwas erreichen zu müssen, etwas tun zu müssen. Und vieles, was Menschen so im Namen der Meditation machen, ist das, den Geist in irgendeiner Art und Weise jetzt zu beeinflussen, ihn aus seinem üblichen Denken herauszubringen, in ein anderes Denken, was auch immer. Ich sage nichts dagegen. Das kann man alles machen. Aber es ist nicht die Form, die wir durchführen. Meine Meditationsform, wenn es überhaupt den Begriff Meditation dazu braucht, ist die ganz klassische buddhistische Form des Shamatha, des Samadhi, fortgeführt im Chan und im Zen und damit auch in einer ganz kleinen Form in Vietnam. Ich bin bewusst, ich bin da. Und deswegen ist heute mein nächster Schritt, das ist verstanden, ja, dass ich dann unangenehmerweise nicht denke. Aber nicht, weil ich nicht denken will, sondern es ist nicht da. Und jetzt machen wir also eines als nächsten Schritt. Als erstes sind wir immer wieder in diesem Raum. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich gehe, sitze, sitze ich und so ähnliches mehr. Das heißt, ich komme in einen geistigen Zustand des Daseins, aber in einer bestimmten Umgebung, in einer bestimmten Form. Das ist das, was ich gestern gesagt habe. Außerhalb des Gehens. Denn das Gehen erzeugt bei uns meistens sofort eine weitere geistige Bewegung. Und es dauert eine Zeit, bis sich dieses Stillsein, dieses Wachsein, dieses Bewusstsein aus diesem speziellen Moment herausnehmen kann ins Gehen. Es kann gut sein, wenn ich schon aufstehe, bin ich schon wieder am Denken. Als nächstes. Und es braucht eine Zeit, und darauf weise ich uns hin, das zu üben, das zu praktizieren. Und im schlimmsten Falle sich wieder hinzusetzen und sagen, Moment, Moment, Moment. Warum in dem Moment, warum fängst du denn jetzt wieder an zu denken? Es ging doch vorher ohne, oder? Also warum, was ist das eigentlich überhaupt? Das ist eine interessante Frage immer. Warum denke ich denn jetzt nur schon wieder? War ja vorher nicht notwendig, lag gar nicht an. Und ganz langsam, so peu à peu, kann ich in Anführungszeichen gehen und gehen. Das ist nicht einfach. Ich bin mit dem Essen fertig, das weiß ich. Und dann stehe ich auf, das weiß ich. Und dann gehe ich die 5 oder 10 Schritte zum kleinen Esstürraum, das weiß ich. Und setze das Geschirr ab, und das weiß ich. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, sage ich, komisch. Ja, es klappt. Ich bin einfach die Zeit gegangen und habe nichts anderes gemacht als das. Ich bin gegangen. Ich brauche in diesem Moment kein Objekt mehr. Menschen missverstehen das dann und sagen, haha, jetzt muss ich nur ein anderes Objekt einschalten, die Füße oder irgendetwas. No. Was wir jetzt machen, ist etwas ganz Raffiniertes. Ich bin mir bewusst, dass ich bewusst bin. Ich bin bewusst, dass ich wach bin. Ich bin bewusst, dass ich präsent bin. Ich habe also wieder ein, wenn man so will, Objekt. Das ist aber entstanden durch den Prozess vorher. Den gibt es sonst nicht. Das Objekt, sein geistiges Objekt. Also es ist hohe Technik. Ja? Und bitte, wenn es mal nicht klappt, nicht irgendwie stehen bleiben dann und sagen, jetzt muss es gleich hin, dann würden wir alle stehen. Ne? Dann wird nichts mehr passieren. Aber verstanden ist es, ja? Und wenn wir das so, wie ich es erkläre, verstehen, wissen wir, was Gehmeditation ist. Und ich sage immer wieder, Gehmeditation in dieser Form, wie sie von Thay vorgestellt wird, ist eine ganz, ganz, ganz hohe Technik. Im klassischen Theravadischen, also im frühen Buddhismus, hat der Mönch sowieso nur seinen einzelnen Raum, sein Kuti, und hat sich in einer ruhigen Umgebung, fern von den Menschen, einen kurzen Gehabstand geschaffen von genau 30 Schritten. Das ist vorgegeben. Können auch ein paar mehr sein. Und er geht dann halt eben diese 30 Schritte vor und geht diese 30 Schritte zurück. Und das ist für ihn dieser Raum, den er sich nimmt, um im Gehen zu sein und zu erfahren, es passiert nichts anderes, als dass ich gehe, präsent bin im Gehen und nicht denke. Okay? Wenn wir also in der Gehmeditation sind, dann wird es uns am Anfang immens schwer sein. Und so wird die Gehmeditation grundsätzlich erstmal Spaziergang. Im schlimmsten Falle fangen wir auch an, uns mit jemand anderem zu unterhalten, ist alles vorbei. Aber es kann durchaus sein, dass wir so nach einer gewissen Zeit von mehreren Jahren ja, einfach durch den Wald gehen können. Wir sind in dieser Atmosphäre. Wir sind im Wald, mit dem Wald, mit den Tieren oder was auch immer. Und ich denke nicht über irgendetwas nach. Und dann rauscht hinten die Honda runter. Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Und dann kommt, ne? So. So. Oder wenn wir hier ganz ruhig sitzen und die Bundeswehr, die hat hier hinten auf den Hügeln so ihr Trainingsfeld, die schießen dann. Die ganze meditative Stimmung ist dann weg. Kommt die ganze Politik und ich weiß was nicht alles. Oder die Honda, wie können die und so. Und jetzt kommt ein Punkt, den ich euch zunächst erstmal ans Herz lege, den wir heute Morgen geübt haben. Und das heißt auf gut meditativ technisch unabgelenkt sein. Unabgelenktheit. Wir haben also zunächst ein gewisses Fokussieren, haben ein gewisses Stabilisieren des Bewusstseins. Und jetzt kommt die Herausforderung, dass wir das halten, auch unter Bedingungen, wo unser Geist regelrecht darauf wartet, dass er sich damit beschäftigen kann. Und wir haben das heute Morgen geübt, deswegen ist das die wichtigste Übung überhaupt für uns alle. Ich bin mit einem Objekt verbunden. Heute Morgen war es der Atem. Es kann auch was völlig anderes sein. Ich bin mir des Gehens bewusst, ich bin mir des Bewusstseins bewusst, was auch immer. Und stabilisiere dieses Bewusstsein. Und es ist völlig normal, bitte glaubt mir, es ist völlig normal, das nicht lange zu halten. Selbst unsere tibetischen Vorfahren, die mit 6 Jahren als Kinder in den Klöstern anfangen, sagen immer wieder, du hältst es maximal 10 Minuten aus, diese Stabilität, die nicht abgewichen ist, maximal. Und wenn ein tibetischer Meister nach 30, 40 Jahren Training das eine Stunde hält, dann müssen wir nicht denken, dass wir das können. Und ich sage euch nicht deswegen, weil ich in irgendeiner generösen, väterlichen Art euch die Erlaubnis gebe, sondern ich sage euch ganz einfach, es ist einfach so, dass wir abgelenkt sind. Es geht gar nicht anders. Dafür ist dieses ganze System anders konstruiert. Dieses ganze System hier ist ein biologisches System und das muss ständig abprüfen, ob nicht Gefahren da sind. Ja? Ein Robbenbaby. Ja. Das geht alle 10 Sekunden hoch. Nicht länger. Ist also gerade 10 Sekunden irgendwie Robbenkind und geht hoch und guckt nach, was los ist. Und als wir hier hinkamen, kamen noch einige Rehe her, weil hier jahrelang nichts an Aktivität war und sie waren sehr vertrauensvoll. Und ich konnte dann immer sehr gut beobachten, wenn ich nur auf den Balkon ging, ging eine hoch. Einer in der Gruppe ist immer so der Wächter. Und wenn dann irgendetwas ist, was dieser Wächter so einordnet, dass Gefahr sein könnte, kommt irgendeine Bewegung und alle sind weg. Wir sind grundsätzlich dazu angelegt, biologisch immer wach zu sein. Und es gibt Menschen, die in ihrer Kindheit, in der Umgebung ständig in einer Angstsituation leben, ja, und deswegen ganz tief geprägt sind, ständig aufzupassen. Ich habe hier schon Leute erlebt, die konnten in der tiefen Entspannung nicht die Augen zumachen, weil die Augen zumachen gefährlich ist. Du siehst nicht, was für eine Gefahr kommt. Ich will uns damit nur eines sagen. Grundsätzlich tun wir etwas, wenn wir uns auf ein Objekt stabilisieren, was gegen unsere biologische Grundstruktur verstößt. Das ganze spirituelle Sein verstößt gegen die Grundstruktur der biologischen Welt. Und ich werde die nächsten Tage sagen, deswegen sind wir ja auch hier. Das ist Spiritualität. Und ihr ahnt es jetzt schon ein kleines bisschen, ja? Also, ich gehe durch den Wald oder wo auch immer. Ich bin also ganz präsent und ganz wach und dann kommt oder bang oder irgendetwas. Und dann bitte nichts anderes als zurückkommen. Nicht sagen, da ist nichts. Doch, da ist ein Knall, da ist irgendein Geräusch. Dem gehe ich ganz kurz nach, kann es vielleicht einordnen in den theravadischen, also den ursprungsbuddhistischen Schulen, heißt es, du sagst dann dreimal, da ist. Und zwar klassischerweise, damit du es nicht irgendwie einordnest, sagst, denken, denken, denken. Und dann kommst du zurück. Kannst du meinetwegen sagen, Honda, Honda, Honda und kommst zurück. Oder was auch immer. Ist also völlig egal. Ja? Es geht lediglich darum, dass du diesem Geist, das ist eine ganz große Hilfe, dem Geist sagst, okay, ich akzeptiere ja, dass du abgewichen bist. Und ich akzeptieren. Auch, aber bitte, ich mache uns immer wieder deutlich, dass das alles, so wie wir vorgehen, ein sehr liebevoller, geduldiger, sanfter Weg ist. Keine Forderungen, kein das muss so sein. Du darfst nie abgelenkt sein. No, habe ich nicht gesagt. Und du musst immer hier unten sitzen, keine Gedanken haben. No, habe ich nicht gesagt. Es ist ein langer Weg. Und irgendwie merken wir, wenn wir das mit Geduld und Sanftheit und liebevoller Hinwendung tun, ist dieser Prozess ein Prozess. Ansonsten halte ich es an irgendeinem Punkt fest. Ich erzähle euch gerade eine Situation von mir, oder besser von uns. Wir sind an einem Punkt unseres Lebens nach Italien gezogen, zu meinem größten Entsetzen, und auf Anweisung eines tibetischen Meisters. Den hatte ich gefragt, was machen wir als nächstes? Und hat er mir dann vorgeschlagen, nach Italien zu ziehen. Ich sage, um Gottes Willen. Und er hat sich gefreut. Sag mal, super. Ach, er hat gelacht. Ja, ja, genau, siehst du, deswegen. So, da sitze ich also nur in Italien. Wir haben uns ein Häuschen gekauft, das macht man so als Deutscher, nicht? So in den, ne? So. In der Ferne des Lama Tsongkhapa-Institut. Wir sollten ja da tibetischen Buddhismus lernen. Ja. Toskana, Blick aufs Meer. Okay, so unter den Bedingungen war das so. War das okay. Ja. Nur, wie es das Schicksal so will. Ne? Und das will. In dem Moment, wo wir das Häuschen gekauft haben, das natürlich etwas größer war, als es für zwei Leute unbedingt notwendig ist, ja, wurde unten im Tal die Autobahn Pisa-Rom weiter erweitert. Und das Material für die Autobahn, der Schotter, wurde hinter uns vom Berg geholt. 8 Tonner oder 10 Tonner. Die gleich hinter uns den Weg benutzten. Es war ein Weg, also ein Schotterweg, war keiner. Ne? So. Na, ich bin ja genügend deutscher Techniker. Kein Problem. Hab sofort Doppelisolierfenster eingebaut. Ja. Wir hatten einen kleinen Meditationsraum, ja, das habe ich vergessen. Ja. Ich hatte eben gesagt, wir hatten genug Platz. Habe ja so einen Meditationsraum gebaut, wunderschön. Ja. Selbst unser Geshe-la, unser tibetischer Lehrer, war so begeistert, was ich da gemacht habe. Ja. Dann habe ich Doppelzimmer, Doppelfenster eingebaut. Und die waren recht ordentlich, muss ich schon sagen. Nur mit einem hatte ich nicht gerechnet. Vibration des Bodens. Da sitzt du nun, du hörst nichts, aber merkst es brummen. Ja. Ja, und als sie dann mal nun begannen zu meditieren, Helga sitzt, da sitzt sie immer. Und ich hatte so eine gewisse Unruhe, muss ich sagen, könnte man sagen. Ja, so einen gewissen Zweifel am Schicksal. Ja. Und Helga, die hat einen völlig anderen Geist als ich, und das ist gut so. Also die guckte mich an und sagt, Schatz, was hast du? Ich sage, stört dich das denn nicht? Sie sagt, was denn? Sagt die Lastwagen. Ich sage, was für Lastwagen denn? Sag, hörst du das denn wieder? Jetzt hörst du, das brummt doch. Und jetzt kommt ein klassischer Ausdruck, den werde ich mehrere Lebenszeiten mitschleppen. Nun lass doch die Lastwagen in Ruhe. Ja. Dann ging es besser. Das meine ich mit der Unabgelenktheit. Ja, das verstanden. Wir können es nicht in Ruhe lassen. Wir müssen unseren Kommentar abgeben. Wir müssen irgendetwas damit tun. Irgendein Satz von diesen 30 Millionen kommt dann raus. Wie können die eigentlich überhaupt? Und diese Welt und bla bla bla. Und diese ganze Blase unseres normalen, konditionierten Geistes springt an. Ja? Das tut der hundertprozentig. Und an der Stelle muss ich uns eines sagen. Die ganze Praxis, und bisher ist es ja noch nicht viel, ist nichts anderes als ein Akt der Fürsorge. Der Fürsorge für unseren Geist. der Fürsorge für uns. Denn wir sind als Menschen nichts anderes als Geist. Wir sehen zwar nach irgendeinem biologischen System aus und sind es auch, aber als Menschen sind wir es nur geistig. Es gibt unglaublich viel sogenannte Menschen auf der Welt, die es aber nicht sind. Sie haben verpasst. Sie haben ihr Leben verpasst, Mensch zu werden. Als Mensch sind wir Wesen, geistige Wesen, die einen ganz bestimmten geistiges Vorgehen haben, auf das wir hinwollen. Aber so, wie wir jetzt sind, sind wir im Wesentlichen etwas upgraded Savannenbewohner, und das ist auch rein biologisch so, und sind relativ sehr mehr dem Tier ähnlich in unserem gesamten Verhalten und Denken, als es uns mit Bewusstsein möglich wäre. Wir sitzen in dem gleichen und Druck zu überleben. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die biologische Struktur in einer bestimmten Form arbeiten muss. Die biologische Struktur hat die Aufgabe, und das ist nicht eine Aufgabe, das ist eingebaut, zu überleben. Eingebaut zu leben. Und muss alles tun, und dafür hat es einen gewissen kleinen geistigen Rucksack mitgekriegt. Ja, muss alles tun, dass es hinbekommt, dass dieses System erhalten ist. Das verstehen viele Leute in der Nachfolge von Freud als Egoismus. Das ist es überhaupt nicht. Das hat mit Egoismus gar nichts zu tun. Und es gibt nichts Dümmeres, das muss ich wirklich mal so sagen, als dieses Buch, das egoistische Gen von einem englischen Biologen hochgelobt. Es ist ein wahrer Unsinn, sowas zu sagen. Es ist kein Egoismus. Egoismus ist eine psychologische, menschliche Form. Die Natur muss sich erhalten. Und das tut sie. Und wenn sie unter Druck kommt, geht sie einfach dorthin und muss sich durchsetzen. Das heißt, grundsätzlich, und das könnt ihr bei Tieren, vor allen Dingen bei höheren Tieren beobachten, ist Kampf, Verteidigung, Angriff eingebaut, um mich zu erhalten. Und das gehört zu uns. Und je höher der Druck für uns ist, umso mehr sitzen wir unter Druck, das hinzukriegen. Und umso schlimmer ist es, wenn wir keine Mittel mehr haben, das hinzukriegen. Wenn wir nicht mehr wissen, was können wir jetzt noch tun. Du kannst nicht mehr einfach weglaufen. Du kriegst die Wohnung gekündigt. Ja, und denn? Eine völlig andere Situation als auf der Pampa oder auf der Savanne. Da konntest du laufen, da konntest du angreifen. Hier sitzt du hilflos. Und damit entstehen geistige Strukturen, die eigentlich zu uns Menschen überhaupt gar nicht gehören, sondern die in eine völlig eigenartige Form, Zwischenform zwischen Tier und Mensch geraten sind. Das muss uns deutlich sein, dass wir dort eigentlich grundsätzlich stehen. Und dass wir etwas ganz anderes wollen. Und wir müssen uns mit dem erst auseinandersetzen, oft genug. Es gibt in Deutschland seit vielen, vielen Jahren natürlich einen Professor für Philosophie. Deutsche lieben ja die Philosophie. Und er hat sich nun, wie er selbst schreibt, fast 50 Jahre eben mit Bewusstsein beschäftigt. Und man nennt ihn auch manchmal Bewusstseinsphilosoph. Ist natürlich ein bisschen eigenartig. Aber wenn ich ihn lese, habe ihn jetzt gerade ein bisschen entdeckt, das ist schon gut, was er macht. Professor Metzinger, der seit vorigen Jahren nun emeritiert ist und jetzt sozusagen das Ergebnis seines langen Forschungsprozesses zusammenfasst. Und er weist auf diese Stelle den Dreiviertel des Buches hin. Sagt er, wo stehen wir eigentlich? Und wir können uns keinen Vorwurf machen. Niemand ist bösartig. Die Bedingungen sind vielleicht so, dass wir so unter Druck sind, dass wir um uns beißen. Aber mehr haben wir nicht. Und deswegen habe ich uns vorhin so deutlich gemacht, das Wichtigste auf unserem Weg ist dieses nicht abgelenkt werden, sondern stehen bleiben. Dass nicht einfach irgendein System angeschmissen wird, das uns regelrecht zwingt, in so eine Blase hineingeworfen zu werden, die im besten Falle auf YouTube gehört oder wohin auch immer, aber nicht zu uns. Ich lese euch dazu ein paar Zeilen von Metzingers Buch aus Bewusstseinskultur, nennt er das. Und das sollte uns sehr zu denken geben, um uns deutlich zu machen, wo wir stehen und was notwendig ist. Denn da wollen wir ja nicht stehen bleiben. Wir sind Lebewesen mit einer langen biologischen Geschichte. Wir sind den kognitiven Verzerrungen in natürlich gewachsenen Mechanismen der Selbsttäuschung und in überholten kognitiven Nischen gefangen. Als natürlich entstandene kognitive Systeme, wir versuchen alles über den Geist zu erfassen, indem wir es verstehen wollen, sind wir aufgrund unserer eigenen geistigen Struktur nicht in der Lage, auf bestimmte neuartige Herausforderungen angemessen zu reagieren. Und eine neuartige Forderung ist, ich kriege die Wohnung gekündigt, aber es gibt nichts anderes. Wir sehen also diese Welt, in der wir drinstecken, diese kognitiven Verzerrungen, das hineingeworfen werden in die Gedankengänge, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, aber die uns sozusagen aus den Händen rutschen. Obwohl wir nicht nur klar und deutlich verstehen, sondern sogar bei vollem Bewusstsein erleben, dass unsere intellektuelle Einsicht nicht ausreicht, um unser Verhalten zu ändern. Ich werde diese paar Zeilen euch dann mal per E-Mail zuschicken. Als Arbeitsunterlagen darf ich das. Und lest es immer wieder durch. An der Stelle stehen wir. Und das Wesentlichste hier bei dieser Aussage ist, es ist ein intellektuelles Problem. Wir versuchen, etwas geistig in den Griff zu kriegen. Ja. Und es ist nicht zu fassen. Es ist einfach nicht zu fassen. Es gibt nichts, wo wir angreifen können, also wo wir sagen können, aha, das ist richtig, dann ist also dieses und dann mache ich das und dann geht jenes. Wir sind, wie es hier so schön heißt, hilflos in unseren überholten kognitiven Nischen, weil nichts greift. Und das Entscheidende hierbei ist nicht nur, dass Metzinger das aufzeigt, wo wir stehen, festgefahren in unseren alten kognitiven und biologischen Mustern, sondern dass uns ganz offensichtlich eben auch ein neuer Weg kognitiv nicht zur Verfügung steht. Denn obwohl, und ihr seht das jetzt im Moment bei diesen ganzen Diskussionen über Klimawandel und ähnliches mehr, wir alle klar sehen, es müsste geändert werden. Es gibt keinen, der das nicht sieht. Sind wir nicht in der Lage, das zu tun. An der Stelle setzt die Spiritualität an. Bis dahin könnten wir auch Politiker sein. Und viele sogenannte Spirituelle sind an der Stelle stehen geblieben und haben jetzt versucht, Moment, da müssen wir doch was machen. Da muss doch was gehen. Aber in dem System. Dieser Weg, der meistens gegangen wird, gehört zu dem System. Und da geht es nicht. Und es gibt dann sogenannte Spirituelle, und ich sage es ganz gesandte, sogenannte Spirituelle, die versuchen, aus diesem System rauszugehen. Sagen, oh, wir sind doch eigentlich was völlig anderes. Wir sind doch völlig andere Wesen. Dann kommen die Mystiker und die über Systeme und Gedankengänge und Erfahrungen, die über das Menschliche hinausgehen und so weiter. Und dann haben sie dir die Wohnung gekündigt. Und die Engel wollen einfach nicht kommen. Du kannst also nichts machen. Ich warne alle davor. Hier sind wir. Und wir haben Fähigkeiten. Wir können anders denken und arbeiten. Wir sind Menschen. Und wir haben als Menschen Fähigkeiten, geistige Fähigkeiten, die anders sind als diese kognitiven. Und darüber müssen wir uns tief mit auseinandersetzen. So, das war es für heute. Ich hoffe, ich hinterlasse euch schockiert und begeistert. Ja. Denn nur wenn wir das wirklich verstehen, ahnen wir, was wir hier eigentlich machen. Und wie oft viele, die sogenannten Spirituellen, das nicht tun. Aber das ist nicht mein Konzern sozusagen. Ja. Die ersten Schritte sind ganz, ganz einfach. Und der wichtigste Punkt bei alledem ist die Bewusstseinheit, das Bewusstsein. Und in interessanter Weise, und ich würde also euch empfehlen, dieses Buch mal zu lesen, aber es ist schon viel Philosophie drin, sagt Metzinger eben nichts anderes. Das Einzige, was uns hilft, ist die Meditation. Und zwar die Meditation des Bewusstseins, und zwar des Bewusstseins der Bewusstheit. Und das ist verdammt hohe spirituelle Leistung. Und er sagt, nur das kann uns aus der ganzen Geschichte helfen. Und er selbst hat in diesen 40, 50 Jahren viel meditiert, ist in Indien gewesen, hat Retreats gemacht und weiß, wovon er spricht. Diesen Weg möchte ich und muss ich gehen. Sonst wüsste ich nicht, warum ich hier bin. Und wir versuchen mal in den nächsten Tagen, wir haben noch 4 Tage, Samstag, Sonntag, nee, 3 noch, mit knapp. Ja, ja. Aber es gibt ja auch sogenannte plötzliche Erleuchtungserlebnisse. Ja. Aber das kann ich euch nicht versprechen, ich habe selbst keins. Ich kann ja auch nur weitergeben, was ich tue. Ne? Okay. Okay, aber euch ist deutlich, was wir also von jetzt ab machen, kann nicht das sein, was ihr bisher gemacht habt. Es muss was anderes sein. Ansonsten sind wir bei Politik. Und vieles von dem, was heute dann gemacht wird, ist Sozialpolitik, aber keine Spiritualität. Spiritualität heißt, ich denke völlig anders. Aber als Mensch. Nicht, weil da Engel sind oder ich weiß nicht, was alles passiert, ja, und ich meinen Geist in irgendwas hineinschiebe, sondern so, wie ich jetzt hier bin. Ganz einfach. Und deswegen ist, glaube ich, so ganz wichtig, dass wir diese braunen Jacken tragen, denn das Braune ist in Vietnam die Farbe der Bauern. Das ist die einzige buddhistische Tradition, die braun trägt. Immerhin die Chinesen haben schwarz und gelb, die Tibeter, die Zenni ist schwarz, aber wir sind Bauern, mit den Füßen auf der Erde. Ganz einfach, ganz schlicht. Und ich versuche uns immer wieder zu sagen, dass alles, was wir tun, tun wir aus Liebe zu uns selbst und zu allen anderen Wesen. Nichts anderes. Wir wollen nicht besser sein, wir wollen nicht die Welt retten, das können wir gar nicht. Sondern uns wird klar, dass nur dann, wenn wir aus diesem Chaos, aus diesem Getriebensein herauskommen, und zwar nicht durch, ich weiß nicht was für Mittel, von Alkohol bis zu was auch immer, sondern so, wie wir jetzt sind, wenn wir das nicht können, geht es so weiter. Denn so können wir es nicht aufhalten. Aber wir können. Und das ist eigentlich das, was Ostern ist. Ich werde euch morgen den einige, die echten Christen, die es ja hier sicherlich auch gibt. Es gibt eine wunderschöne, ein Gebet wird es genannt, eine Bitte von Jesus am Abend, wie gestern Abend, ja, am Abend vorher an seinen Gott und sagt, ich bitte dich, kümmere du dich um meine Jünger. Ich gehe. Und es steht auch da so. Ich gehe. Und sie sind mit mir ein Stück Weg gegangen. Sie sind nicht mehr in der Welt, sondern jetzt schon in einer Welt, die ich lebe. Aber sie können ganz schnell runterfallen. Bitte, kümmere dich um sie. Ein ganz berührender Aufsatz. Jesus' Gebet für seine Jünger hat mich tief berührt. Wir alle stehen an der Stelle. Wir haben vielleicht hier und da eine kleine Erfahrung, eine kleine Erleuchtung. Wir können vielleicht hier und da ein bisschen stabil sein. Und dann macht es Bums. Und dann sind wir wieder unten. Mir geht es so. Den meisten geht es so. Und dann jaulen wir und sagen, ja, nun habe ich doch aber nun schon 30 Jahre oder 10 oder 5 und ich dachte aber doch. Zurück. Einfach wieder dahin. Das ist alles. Und das geht. Und wir können es. Okay? Und wie gesagt, wenn heute Nachmittag in der Gehmeditation, ich hoffe es klappt, die Honda da runter rauscht, kommt fast täglich eine davon. Dieser Weg runter ist dazu angelegt, dass du geradeaus schräg runter. Und dann sagen, zurück. Okay? Danke fürs Zuhören.